Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Für eine Schmierenkomödie ist das ganze Theater rund um den Springer-Chef Matthias Döpfner und den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt zu kompliziert. Für eine Tragödie fehlt die finale Fallhöhe. Also nennen wir es einfach ein ganz, ganz großes Drama, das da gerade geboten wird. Der MeToo-Skandal rund um Reichelt, sein spektakulärer Rauswurf, eine Männerfreundschaft, die in Feindschaft umgeschlagen ist. Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, der sich als Ex-Springer-Mitarbeiter auch noch medienwirksam ins Getümmel stürzt. Und jetzt Auftritt Holger Friedrich. Der ist Verleger der Berliner Zeitung und hat berichtet, er habe vom Ex-Bildchef Reichelt Material über Vorgänge im Hause Springer bekommen und er habe den Verlag, den Springer Verlag, darüber informiert und das Material vernichtet. Was für eine Gemengelage. Muss uns dieses Drama interessieren? Ja. Denn es wirft grundsätzliche medienethische Fragen auf und darüber möchte ich nun mit Christian Schicher sprechen. Er ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen und jetzt am Telefon. Herr Schicher, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich denke, wir sollten anfangen mit der Wochenzeitung Die Zeit. Als sie vor 2 Wochen Chats von Springer-Chef Döpfner veröffentlichte, da widersprach die Zeit-Journalistin Katrin Gilbert im Deutschlandfunk der Behauptung, es handele sich um persönliche Kommunikation von Döpfner und sie sagte...
Also Sie behaupten, es seien persönliche. Wir sagen nicht, es sind persönliche Nachrichten, sondern es sind tatsächlich Arbeitsnachrichten, die wir ausgewertet haben. Was ich persönlich überraschend fand, ist, dass das, was immer Spekulation war, dass das wirklich mit einer Konsequenz in diesen Nachrichten bestätigt wurde.
Soweit die Zeitjournalistin Katrin Gilbert. Herr Schicher, wie schätzen Sie denn die Veröffentlichung in der Zeit ein? War das medienethisch gesehen okay?
Aus meiner Sicht war das medienethisch okay, und zwar genau aus dem Grunde, den die Kollegin gerade dargestellt hat. Es ging ja nicht um irgendwelche privaten oder gar intimen Dinge, die hier über Matthias Döpfner berichtet worden sind, sondern es ging letztendlich um Aussagen, die Matthias Döpfner getroffen hat gegenüber Spitzenpolitikern wie beispielsweise Angela Merkel, seine Einstellung zu ostdeutschen Menschen und vieles mehr. Das waren also insgesamt sehr politische Aussagen, die kombiniert waren mit Vorurteilungen, Stereotypen, Behauptungen, und das alles hat sich ja im Grunde genommen abgespielt in einem Kreis, wo es um Medienberichterstattung geht, und es ging darüber hinaus ja auch darum, dass er dafür plädiert hat, die FDP zu unterstützen, beispielsweise durch die Bild-Zeitung, und das sind alles keine privaten Themen, das sind politisch relevante Themen, die er in seiner Funktion als prominenter und einflussreicher Verleger letztendlich missbraucht hat.
Also politische Aussagen, mit denen er Einfluss als Verleger auf die Redaktion macht und damit auch die Unabhängigkeit der Redaktion beschädigt?
Genau, und das ist ja genau das, was er in öffentlichen Statements immer bestritten hat. Also er hat ja ganz klar gesagt, auch als Vorsitzender des Verlegerverbandes, dass es da eine klare Trennung geben muss zwischen journalistischer Unabhängigkeit und dem verlegerischen Einfluss. Und dem ist er ja offensichtlich nicht nachgekommen. Das zeigen zumindest seine eigenen Ausführungen.
Nun sagt der Verleger Holger Friedrich von der Berliner Zeitung, der sieht das anders. Er gibt jetzt den Moralisten und sagt, es sei eine neue Debatte über Medienethik notwendig, erforderlich. Brauchen wir eine neue medienethische Debatte an diesem Beispiel?
Natürlich kann man sich immer kontrovers darüber Gedanken machen, inwiefern Dinge nicht veröffentlicht werden sollten. Und wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, irgendwelche privaten Details über beispielsweise das Liebesleben von Herrn Döpfner zu veröffentlichen, wäre ich direkt auf seiner Seite. Das geht niemandem etwas an. Was privat und persönlich ist im eigenen Sinne, ist im Grunde genommen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber hier geht es ja nicht um private Dinge. Hier geht es ja letztendlich um politische Statements, um Aussagen, um den Versuch der Einfluss und um die klassische Doppelmoral, also dass man in öffentlichen Reden das eine behauptet, aber in diesen Chats genau das Gegenteil formuliert. Und das öffentlich zu machen, finde ich vollkommen legitim.
Also ein öffentliches Interesse.
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, zumal Herr Döpfner ja unfassbar einflussreich und prominent ist und auch sehr wohlhabend ist und in exponierter Position sich befindet. Und was ich nicht so richtig begreifen kann, ist, wie leichtsinnig er da, selbst wenn es sich um, ja, im Grunde genommen Kommunikation zwischen vermeintlichen Freunden handelt, wie leichtsinnig er ist im Umgang mit derartigen Statements. Denn man müsste sich ja eigentlich darüber im Klaren sein, dass sowas vielleicht dann doch mal tatsächlich rauskommt. Genau, das ist ja jetzt offensichtlich auch passiert.
In der FAZ heute steht, Friedrichs Meldung an Springer könne Informationsverrat sein. Die Zeitung zitiert dann auch den Pressekodex, Ziffer 5. Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis. Was halten Sie von diesem Vorwurf des Informationsverrats?
Ja, also die Frage ist ja, ob jemand verraten worden ist und was verraten worden ist. Also grundsätzlich gilt es ja so, also es gibt da zwei Maximen aus meiner Sicht. Das erste ist tatsächlich, dass Informanten nicht weitergegeben werden müssen. Das ist ja auch bei Gericht ein gängiges Muster und ein Recht für Journalistinnen und Journalisten, genau wie für Ärzte oder Pfarrer, Anwälte. Also die sind durchaus in der Lage und sollten auch tatsächlich sich da bedeckt haben. Das ist das eine. Das zweite ist eben Kontrolle und Kritik. Also wenn Missstände auftreten, wenn die Mächtigen letztendlich sich nicht angemessen benehmen und wenn Enthüllungen da sind, dann ist es auch eben die Aufgabe der Presse, darüber zu berichten. Und genau das ist jetzt eben gerade erfolgt. Und insofern halte ich es auch für legitim.
Nochmal zurück zu der Zeitveröffentlichung. Der Verleger Friedrich wirft der Zeit ja indirekt auch vor, mit der Veröffentlichung sich auf die Ebene des Boulevards begeben zu haben. Die Geschichte hat ja auch zweifellos unterhaltende Aspekte. Hat denn die Zeit im Stil einer Boulevardzeitung ihre Ergebnisse inszeniert?
Nein, also das ist überhaupt nicht der Fall. Also Boulevardberichterstattung ist das, was die Bild-Zeitung macht, das, was die sogenannte Yellow Press macht. Also wenn ich mir für Jugendliche solche Formate wie InTouch anschaue oder Frau im Spiegel, Bunte Gala, all diese Formate, also die machen sich tatsächlich Gedanken über das Liebesleben von Prominenten, um Krankheiten, um Trennungen, aber auch um erfreuliche Dinge. Also da geht es ausschließlich um Privates und Persönliches und das hat die Zeit absolut nicht gemacht. Die hat das also entsprechend eingeordnet, die hat vernünftig recherchiert und hat genau das gemacht, was kritischer Journalismus eigentlich leisten sollte.
Und was können wir jetzt lernen aus diesem ganzen Vorgang, aus diesem Drama, Herr Schicher?
Das ist, glaube ich, schon ein guter Stoff wäre, um ihn weiter zu verfilmen. Herr Stuckrad von Barre hat das ja entsprechend schon publizistisch genutzt und ich persönlich fände das sehr reizvoll, das in Theaterform oder Filmform weiter aufzugreifen.
Der Ex-Bild-Chefredakteur Reichelt gegen den Springer-Chef Döpfner, der Verleger Friedrich gegen die Zeit und gegen Reichelt. Ein großes Drama, übrigens ein reines Männerstück, das da gespielt wird. Der Medienethiker Christian Schicher war das, Professor für Medienethik an der Uni Erlangen-Nürnberg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schicher.
Ich danke Ihnen.